Für heute Abend ist ja das Thema der Heilige Geist, sein Wirken. Und ich möchte da, weil wir Pfingsten haben, ist das ein sehr passendes Thema, ich lese ein paar Verse aus der Apostelgeschichte, aus dem Kapitel 1. Wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne mitlesen. Aber ich lese von Kapitel 1 die Verse 1 bis 4 und dann noch Vers 8. Und das soll unser Schlüsselvers sein. Das Lukas, die Apostelgeschichte ist übrigens vom Lukas geschrieben worden, derselbe Mann, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Der einzige Nicht-Jude, ein Heide, der im Neuen Testament geschrieben hat. Und interessanterweise hat er am meisten geschrieben, vom Volumen, nämlich 27% vom Neuen Testament. Und im Evangelium hat er geschrieben, was Jesus getan hat bis zu seinem Sterben und Auferstehung. Und im Apostelgeschichte schreibt er, was Jesus weiterhin tut, von seiner Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten bis heute. Und da lesen wir, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, der erste Bericht war das Evangelium, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, Christi Himmelfahrt, das war vor 10 Tagen, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen, den Aposteln, hat er sich auch nach seinem Leiden, Karfreitag, in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Ein interessanter Satz. In vielen sicheren Kennzeichen als lebendig dargestellt. Ich bin im Bergrettungsdienst und ich komme öfter dazu, wenn jemand abgestürzt ist und leider sind sie, 50% sind tot, andere können wir noch retten. Aber wenn man hinkommt und du siehst, der ist tot an verschiedenen Merkmalen, das ist jetzt nicht die Absicht, das zu beschreiben. Du siehst, der ist tot und wenn, oder du glaubst, der ist tot und plötzlich macht er seine Augen und sagt, ich bin da, hast du was zum Trinken? Dann denke ich mir, also ganz sicher bin ich mir nicht, ob der lebt, ich muss nochmal schauen. Und dann mache ich nochmal so, lebt er wirklich. Das macht man nicht. Wie viele Kennzeichen brauchst du, damit du weißt, dass jemand lebt? Nur eins. Interessant, Jesus gab uns sichere, viele Kennzeichen, dass er lebt. Wisst ihr warum? Das ist der springende Punkt. Denn wenn wir nicht glauben, dass er heute lebt, dann ist es ein sinnloses Meeting. Das ist der Schlüssel. Darum gab er uns sichere, viele Kennzeichen, dass er lebt. Und nachdem er sich, ich lese weiter, 40 Tage lang, zwischen Ostersonntag und Christi Himmelfahrt, 40 Tage lang ist er mit ihnen herumgegangen, hat sich von ihnen sehen gelassen und über die Dinge geredet, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt, das Pfingsten. Und dann Vers 8 sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Welt. Er sagt ihnen hier 3 Dinge in diesem Vers 8. Bevor er in den Himmel fährt, sagt er den Jüngern, wartet in Jerusalem, denn in 10 Tagen, steht nicht hier, aber es waren 10 Tage, werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn er über euch kommt? Ihr werdet Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und ihr werdet es sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Drei Dinge. Erstens, ihr werdet Kraft empfangen, das heißt die Befähigung für den Dienst. Und Freunde, wenn wir Christen, als Christen leben wollen, dann brauchen wir das, nämlich die Befähigung, die Kraft des Heiligen Geistes. Im Missionsbefehl, den wir alle kennen, im letzten Kapitel des Matthäus, da sagt Jesus am Ende, und das kennen wir alle auswendig, zumindest die, die in die Kirche gehen ab und zu, da sagt Jesus im Vers 18, Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum geht und macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Mir ist gegeben alle Macht und darum geht. Und in Apostelgeschichte 1,8 sagt er, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Da ist der Auftrag, geht, und dann ist die Befähigung, seine Kraft umzugehen. Wenn die Jünger zu diesem Zeitpunkt etwas brauchten, dann war es Kraft von oben. Weil nur ein paar Wochen davor haben alle Jünger erbarmungslos versagt. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, wir wissen, was geschehen ist. Judas, einer der Zwölf, hat ihn verraten. Petrus folgte Jesus von der Ferne und verleugnete ihn dreimal, dass er ihn überhaupt kennt. Johannes sah von Weitem zu, lesen wir in Matthäus 27. Und alle anderen Jünger sind überhaupt abgehauen. Alle haben versagt und übrigens, wenn du erkennst, ich habe total versagt, das ist der beste Moment, um den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist interessant, wir haben hier zwei verschiedene Worte im Griechischen. In Matthäus 28 lesen wir, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieses Wort Macht ist das griechische Wort Exousia. Und das heißt so viel wie Macht durch Autorität. So wie ein Polizist in seiner Uniform hat eine gewisse Autorität, das ist Exousia. Aber das ist noch nicht Kraft. Der Polizist könnte ein ziemlich Schwächling sein, gibt's auch. Und wenn ein großer Mann daherkommt, denkt er sich, da habe ich keine guten Karten. In Apostelgeschichte 1, wenn er sagt, ihr werdet Kraft empfangen, das ist ein anderes Wort, das ist das Wort Dynamis. Davon haben wir das Wort Dynamit oder dynamisch oder Dynamo. Und das ist Kraft, schiere Kraft. Nun, was ist der Unterschied zwischen Exousia, Macht, und Dynamis, Kraft? Ich will es anhand einer Geschichte erklären. Ich war vor ein paar Jahren, auch ein Freund, ein Bergführerkollege fuhr mit mir nach Amerika. Da habe ich in verschiedenen Städten gepredigt, in Colorado und dann in Seattle. In Seattle ist ein lieber Freund von mir, der ist der Pfarrer in einer relativ großen Kirche. Und da habe ich gepredigt ein paar Tage. Und dann einen Nachmittag haben wir freigehalten und gesagt, fahr mal rauf in die Berge, das Alpental heißt es da oben. Und da gehen wir Schneeschuh wandern. Und der Richard heißt der Pfarrer. Und da gibt es extrem viel Schnee. Also so viel Schnee haben wir in Österreich nie mehr seit mindestens 20 Jahren. Und an diesen zwei, drei Tagen hat es 2 Meter neuen Schnee geschneit. Und mein Freund war mit mir, der Hansi, der Bergführerkollege auch. Und wir haben uns schon gedacht, das ist ganz schön gefährlich, was wir hier tun. Lawinengefährlich. Weil das ist unser Beruf, wir sind Bergführer und auch in der Bergrettung. Und bei uns gehen auch Lawinen ab und wir haben schon einige Freunde verloren darin. Aber wenn man denkt, der Richard, der wird sich wohl auskennen da, so gehen wir mal nach. Dann sind wir ein Stück nachgelaufen und dann kam eine Frau entgegen, total aufgelöst und geschrien halt, eine Lawine ist abgegangen, ihre Freunde sind unter der Lawine und so weiter. Da Hansi und ich, wir sind im Berg Rettungsdienst, sind dann reingelaufen, da ungefähr so eine Stunde oder was es war, da in das Tal. Und wir kamen dahin, wo die Lawine abging, und da waren dann, glaube ich, 4 Leute waren dort, oder ein paar mehr, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht waren es auch 6. Die sind hilflos da rumgesessen und rumgelaufen, haben nicht gewusst, was tun. Da Hansi und ich, das haben wir gelernt, wir wissen, wie man das macht, und haben die 6 Leute da organisiert, Teller von den Stöcken gerissen und so weiter, damit man Sonden hat. Wir hatten ja fast nichts. Wir hatten wenig Kraft, wir hatten kein Material, keine Sonden, kein Piepsgerät und so weiter. Eine Schaufel hatten wir und sonst gar nichts. Und wir hatten zwar alle Autorität, die haben genau gemacht, was wir gesagt haben. Aber wir hatten keine Kraft, keine Dynamis, keine Geräte. Das heißt, Autorität ohne Kraft ist hilflos. Es war dann so, die Bergrettung von dort kam dann aber erst 1,5 Stunden später. Und die Bergrettungsleute kamen und haben uns sofort weggeschickt, was auch okay ist, weil sie übernommen haben, und sie übernahmen die weitere Suche. Ich wollte Ihnen noch erklären, wo ich glaube, dass Sie sind, aber haben gesagt, na, verschwindet, wir machen es weiter. Ist okay, wir sind weggegangen. So 5 Minuten, aber dann haben wir zugeschaut, was Sie machen. Und so wie wir zugeschaut haben, Sie waren erstens sehr spät, Sie waren unorganisiert, Sie hatten auch keine Strategie und ein dummer Hund war dabei. Und wir haben gesehen, so wie die das machen, die finden den nie. Es war tatsächlich so, die haben ihn erst 10 Tage später gefunden, natürlich tot. Und es war interessant, jetzt hätten wir alle Dynamis gehabt. Die hatten super Sonden, super Geräte, super Schaufeln, alles. Aber wir hatten keine Autorität mehr. Kraft ohne Autorität ist lebensgefährlich. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel Al-Qaida, hat absolut keine Konstitution, keinen Auftrag, keine Autorität. Aber sie haben viel Dynamis. Ein Anruf genügt, um eine Stadt zu evakuieren. Sie haben viel Kraft, wenn auch keine Autorität. Wisst ihr, warum ich so gerne Christ bin? Und das kann ich ehrlich sagen. Das sage ich nicht heuchlerisch oder weil ich geistlich klingen will. Ich bin gerne Christ aus einem Grund. Weil Jesus Christus nicht nur mein Herr ist, der mir den Auftrag gibt, etwas zu tun, sondern weil er mir auch die Kraft gibt, den Auftrag zu erfüllen. Er ist nicht nur Exousia, der sagt, geh hin. Er ist auch Dynamis, ich gebe euch Kraft, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin der König aller Könige. Es gibt keine größere Autorität im Himmel und auf Erden, aber, das glauben vielleicht viele von uns auch, wenn wir nur wissen, dass Jesus alle Autorität hat, aber nichts von seiner Kraft Dynamis kennen, dann stellen wir fest, dass wir extrem kraftlos sind. Und Freunde, ich treffe heute viele kraftlose Christen. Sie glauben an Jesus. Sie anerkennen die Macht, die Autorität Jesu. Aber sie haben noch nie die Kraft Jesu erfahren. Sie glauben nicht an den Auferstandenen und an die Kraft der Auferstehung. Christus ist nicht nur unser Herr, sondern er hat uns auch die Kraft, die Dynamis, den Heiligen Geist gegeben, damit wir tun können, was er von uns fordert zu tun. Darum darfst du die Herrschaft Jesu Christi in deinem Leben niemals trennen von der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, sonst bist du ein kraftloser Christ. Und das ist extrem frustrierend. Denn dann hören wir dauernd, was wir tun sollen. Ich weiß im Vorhinein schon, ich kann es sowieso nicht. Der Heilige Geist in uns befähigt uns, das zu tun, was Jesus Christus als unser Herr uns befiehlt zu tun. Ich möchte es praktisch machen. Was fällt bei dir die kommende Woche an? Es kann sein, wo immer du her bist, ich weiß es ja nicht, es kann gut sein, dass du jemand vergeben musst. Und es fällt dir unheimlich schwer. Du weißt, mein Herr hat mir geboten zu vergeben, aber ich schaffe es nicht. Ich möchte dich daran erinnern, Jesus hat dir nicht nur das Gebot gegeben, zu vergeben, er gibt dir auch die Kraft, es zu tun. Geh zu Jesus und sag, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst. Vielleicht sollst du für einen Kranken beten und du hast Angst davor, weil du es noch nie getan hast. Dann möchte ich dich daran erinnern, du hast nicht nur das Gebot Jesu, für einen Kranken zu beten, er ist auch die Kraft, der dich dazu befähigt, es zu tun. Ob er ihn dann heilt oder nicht, das ist nicht deine Sache. Es liegt an uns, für andere zu beten. Vielleicht sollst du zu deiner Frau oder Frau, zu deinem Mann, die 3 oder 4 berühmten Wörter sagen, es tut mir leid und es kommt nicht über deine Lippen. Dann möchte ich dich daran erinnern, dass Christus auch deine Kraft ist, das zu tun. Sonst bleibst du ein kraftloser Christ. Du weißt alles, aber nichts ist Realität im Leben. Und ich möchte dich heute an die Kraft Gottes erinnern, an sein Dynamis, an den Heiligen Geist. Wann immer der Herr Jesus dich beauftragt, etwas zu tun, ist der Heilige Geist immer treu, es in und durch uns auch zu vollbringen. Darum brauchst du nie Angst haben, dass Gott etwas von dir fordert, weil er wird dich befähigen, es zu tun. Und manchmal ist es ja so, dass wir gerade in unserer Schwachheit zum ersten Mal entdecken, dass Gott stark ist. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil ich weiß, ich kann es nicht, weiß ich, er muss es können. Ich habe da einen Zettel drinnen gehabt, ich möchte was vorlesen, ist zwar auf Englisch, ich muss ein bisschen übersetzen beim Lesen, also ein bisschen holprig, aber macht nichts. Aber ist anscheinend eine wahre Geschichte. In einer kleinen Kirche in Irland hat der Pfarrer eine Botschaft gepredigt, die Worte Jesu bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann sagte der Pfarrer, was das bedeutet, ist ganz einfach, dass wir sagen, dass ich in jeder Situation sage, dazu habe ich Jesus und Jesus sagt, ja, dafür hast du mich. Und der Brief liest, während er sprach, eine Frau in der Kirchengemeinde bekam ein Telegramm, der Pianist gab es ihr, das muss schon eine Weile her sein, da war noch Telegramm und so. Und auf dem Telegramm stand nur, Mutter ist sehr krank, nimm den ersten Zug nach Hause. Und als die Botschaft vorbei war, teilte diese Frau dieses Programm den anderen Leuten mit. Und sie sagte, ich bin noch nie alleine irgendwo hingereist, aber dazu habe ich Jesus. Ich muss den Zug um Mitternacht nehmen, aber dazu habe ich Jesus. Ich muss über den Kanal, ich muss auf der anderen Seite die Verbindung machen und ganz nach Süden in England fahren, aber dazu habe ich Jesus. Und einige Wochen später kam ein Brief von dieser Frau, die zu ihrer verstorbenen Mutter dann gefahren ist. Und es war ein einziger Lobpreis, denn sie schrieb in diesem Brief, als ich diese lange, schmerzvolle Reise auf mich nahm, sagte ich mir immer wieder, dazu habe ich Jesus. Und er antwortete, dazu hast du mich. Als ich nach Hause kam, als ich in meinem Haus war, fiel die Schwester mir um den Hals weinend und sagte, wärst du nur 10 Minuten früher gekommen, dann hätte unsere Mutter dich noch gesehen. Sofort wandte ich mich an ihn und sagte, dazu habe ich Jesus. Und er kam zu mir und tröstete mich in meinem Kummer. Die ganze Familie hat immer auf mich geschaut für jede Entscheidung. Ich habe sowas noch nie getan, aber ich sagte mir, dazu habe ich Jesus. Und er sagte, dazu hast du mich. Und seht ihr, es ist diese Abhängigkeit von Jesus, ganz praktisch, wo wir aus seiner Kraft lernen zu leben. Die Jünger, die anerkannten Jesus vor Pfingsten als Herrn, aber sie wussten nichts von seiner Kraft. Erst zu Pfingsten. Das Zweite, was Jesus uns lehrt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und jetzt Punkt 2, wozu empfangen wir die Kraft? Ihr werdet meine Zeugen sein. Wozu bekommen wir die Kraft des Heiligen Geistes? Damit wir Zeugen sind in dieser Welt. Am Dauernhof haben wir auch einen ähnlichen Vortragsraum, unsere Bibelschule etwas kleiner. Und in der Mitte ist so ein Platz mit Kreuzen so. Und auf einer Seite habe ich den Vers Matthäus 16, 18. Jesus spricht, ich werde meine Gemeinde bauen. Und hier habe ich Apostelgeschichte 1, 8. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich baue meine Gemeinde und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet es bezeugen. Jesus sagt nicht, ihr werdet am Freitagabend in der Jugendstunde Zeugnis geben, so wie wir das verstehen, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Die Frage ist nun, bin ich ein guter oder ein schlechter Zeuge? Bin ich ein falscher oder ein wahrer Zeuge Jesu? Wenn du Christ bist, muss dir eins bewusst sein, du bist ein Zeuge Jesu. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Frage ist nur, bist du ein wahrer oder ein falscher Zeuge? Lesen Menschen von deinem Leben ab, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben? Oder lesen Menschen von deinem Leben ab, eigentlich will ich das lieber nicht? Seht ihr, bevor ich Hannelore geheiratet habe, vor 24 Jahren, hatte ich die Wahl, ob ich ein Ehemann sein möchte oder nicht. Und am 4. Juli 1987, das ist der Unabhängigkeitstag von Amerika, da wurde ich abhängig, an diesem Tag wurde ich vor Zeugen gefragt, ob ich nun ihr Ehemann sein will, in guten und schlechten Tagen und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, ich will. Sie haben sie dasselbe gefragt, sie hat es auch gesagt, ja, ich will. Damals haben wir einen Pfarrer Herkenrath aus Wuppertal gehabt, das war unser Pfarrer, ganz ein netter, ist auch schon gestorben. Aber seit dem 4. Juli 1987 habe ich nicht mehr die Wahl, ob ich als Ehemann agieren will oder nicht. Ich kann nicht in der Früh aufstehen und sagen, was soll ich heute Ehemann sein? Na, heute ist ein schlechter Tag. Heute bin ich nicht gut drauf und sie ist auch nicht gut drauf, also heute bin ich kein Ehemann. Geht nicht. Ich bin Ehemann. Ob ich will oder nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Die Frage ist nur, bin ich ein guter oder ein schlechter Mann, ein liebender oder ein liebloser Ehemann? Du bist Zeuge Jesu, ob du willst oder nicht. Denn die Tatsache, dass Christus in dir lebt, macht dich zum Christen. Die Frage ist nur, welche Art von Zeugen wir sind. Denn weißt du, so wie du lebst, ist ein Zeugnis dafür, was Jesus wert ist. Genauso wie ich über meine Frau rede, in ihrer An- oder Abwesenheit, ist ein Spiegel dafür, wie viel mir die Ehe und meine Frau wert ist. Lesen Menschen in deinem Leben ab, dass du zu Jesus gehörst und dass es sich lohnt? Oder ist dein Leben eher eine Sprache dafür, dass ein Leben mit Jesus eigentlich nicht viel wert ist? Ich kann mich erinnern, eigentlich bin ich Christ geworden als 15-Jähriger. Hat aber dann nicht so geklappt mit dem Christsein, weil ich es dauernd versucht habe aus eigener Kraft. Das war sehr frustrierend. und ging dann mehr oder weniger zurück in die Welt. Ich wusste immer noch, dass Jesus da ist, aber ich habe gesagt, du interessierst mich nicht. Ich habe dann auch in einer Bar gearbeitet, als Kellner hinter der Bar, so immer zwischen 6 Uhr abends und 4 Uhr früh. Und interessanterweise, ich habe nie aufgehört, über Jesus zu reden, speziell nach dem 5. Bier. So um 3 Uhr in der Früh mit der Bar besoffene habe ich immer wieder über Jesus geredet. Aber was mir auffällt, wenn ich zurückschaue auf die Zeit, ist, dass keiner dieser Typen, mit denen ich damals da über Jesus redete, ihm nachfolgen heute. Und ich weiß auch warum. Weil die haben gesehen, was dieser Typ mit Jesus kann, das kann ich ohne auch. Also um so ein Leben zu leben, brauche ich keinen Jesus. Warum konnten Menschen damals wenig von meinem Leben ablesen, auch wenn ich über Jesus redete? Weil ich nicht am Willen Gottes interessiert war. Ich war ein falscher Zeuge. Und es ist wichtig zu erkennen, die Kraft des Heiligen Geistes steht nur für die Anliegen Gottes zur Verfügung, nicht für meine Selbstsucht. Der Heilige Geist gibt mir seine Kraft nicht, um mein egoistisches Leben auszuleben, da erfahre ich seine Kraft nicht. Aber sobald ich einen willigen Geist habe, erfahre ich seine Kraft. Und es geschehen Dinge, die ich selbst nicht erklären kann. Es kann sein, dass du weißt, du gehörst zu Jesus, aber du merkst nichts von seiner Kraft in deinem Leben. Dann möchte ich dich nicht verurteilend, nicht verdammend, einfach als Bruder fragen, könnte es sein, dass du am Willen Gottes eigentlich gar nicht interessiert bist, sondern nur an deinem eigenen. Es macht mich auch traurig zu sehen, wie Christen so lieblos zusammenleben. Manchmal sogar in einer Kirche. In den meisten Kirchen, ich habe ein großes Vorrecht. Ich bin von ganz konservativen Kreisen bis zu charismatischen Kreisen, darf ich dabei sein und sogar reden. Ich sehe zwar oft, dass sich die Leute innerhalb einer Kirche, die umarmen sich, da scheint, da ist wirklich Liebe, aber interessanterweise, da ist eine ganz andere Kirche, 2 Straßen weiter, und die umarmen sie gar nicht. Das ist kein Zeugnis. So wird die Welt nie erkennen, dass Jesus der Herr ist. Wisst ihr was, Freunde, wir müssen anfangen, das Wort Jesus ernst zu nehmen. Nicht nur darüber zu reden, in Bibelstunden, in der Kirche, und sagen, ja, so ist es. Jesus hat mal gesagt, warum nennt ihr mich dauernd Herr, Herr, und ihr tut nie, was ich sage? Das ist Liebe. Jesus übrigens sagt auch nicht, ihr werdet meine Theologen sein. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ein Zeuge bezeugt ganz einfach, was er gesehen, gehört und erlebt hat. Das ist alles. Das ist ein Zeuge. Also, erstens, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Zweitens, ihr werdet meine Zeugen sein. Drittens, jetzt kommt die Strategie. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Wie wird Christus die Welt durch seine Gemeinde, die Kirche, erreichen? Was ist seine Vorgangsweise? Ich könnte mir vorstellen, die 12 Jünger, die waren ja mehr oder weniger bekannt da in Jerusalem, weil da waren sie doch öfter und die sind schon aufgefallen, weil Jesus ist aufgefallen. Und die Menschen haben sicher die 3 Jahre auch bemerkt, also die Jünger, das sind ziemlich normale Leute, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich zum Teil. Ich nehme an, den Jüngern wäre es wahrscheinlich lieber gewesen, wenn Jesus gesagt hätte zu ihnen, wisst ihr was, Jünger, ihr fangt mal in Rom an zu bezeugen, weil da kennt euch niemand. In Jerusalem kannten sie es in der Zwischenzeit. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein, zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria und dann bis ans Ende der Welt. Und ich kann mir gut vorstellen, das steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus Folgendes zu seinen Jüngern sagte. Er sagte zu Petrus, die 40 Tage da, Petrus, erinnerst du dich an das Mädchen, vor dem du mich verleugnet hast? Würdest du sie bitte suchen, du erkennst sie wahrscheinlich noch, an ihre Tür klopfen und ihr sagen, dass du mich kennst? Und du, Johannes, du warst der Letzte, der in der Nähe vom Kreuz stand, bevor ich starb. Du hast den Hauptmann gesehen, der, als ich starb, gesagt hat, wahrhaftig, dieser war der Sohn Gottes. Johannes, bitte suche diesen römischen Beamten und sage ihm, dass er recht hat und dass ich auferstanden bin. Matthäus, du kennst die Orte, wo die Kriminellen sich treffen. Würdest du hingehen, da findest du wahrscheinlich Barabbas und ihm sagen, dass ich lebe. Er versteht, dass ich einmal für ihn gestorben bin oder statt ihm. Sag ihm, ich bin ein zweites Mal für ihn gestorben. Und Thomas, würdest du bitte zu den Soldaten gehen, die mich angespuckt haben und verspottet? Würdest du ihnen sagen, dass ich sie liebe? Und Andreas, geh du zu den Soldaten, die die Kleider unter sich aufgeteilt haben? Sag ihnen, dass ich sie gemeint habe, als ich sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das war ihr Jerusalem. Und eine Frage an dich, was ist dein Jerusalem? Ich möchte dir 30 Sekunden Zeit geben, nachzudenken, was ist mein Jerusalem? Es ist der Ort, wo sie dich und dein Versagen am besten kennen. Interessant, ich predige auf der ganzen Welt. Am schwersten fällt es mir, nächsten Sonntag wieder in meiner Kirchengemeinde zu predigen. Inzwischen ist es ein bisschen besser. Als ich das erste Mal in meiner evangelischen Kirchengemeinde predigte, das war sehr schwer. Da sitzen die Leute drinnen, die ganzen Bauern. Wir sind so eine Bauerngemeinde, Tourismusgemeinde. Die kennen mich alle. Die wissen, was ich für einen Blödsinn gebaut habe. Es sind ein paar Väter drinnen, mit deren Töchter war ich zusammen. Und nicht, wie die Bibel es beschreibt. Und jetzt stehe ich auf der Kanzel und predige zu denen. Und mein erster Satz war damals, das ist schon einige Jahre aus, und ich sagte, ihr alle kennt mich und ihr wisst, was ich so getrieben habe. Ich möchte euch etwas sagen. Bitte glaubt von dem, was ihr wisst und gehört habt, kein einziges Wort. Weil die Wahrheit ist doppelt so schlimm. Aber ich stehe hier als einer, der Vergebung hat. Und es tut mir leid. Übrigens, die vier Worte, es tut mir leid, gehören ins christliche Vokabular. Und es genügt nicht, sie zu denken, du musst sie aussprechen. Wisst ihr was, wir Christen sind manchmal schon ein komisches Volk. Wir reden über die höchsten theologischen Erkenntnisse, aber zu dem, der neben uns sitzt, können wir nicht mal sagen, es tut mir leid. Irgendwas ist schiefgelaufen da. Das ist unser Jerusalem. Da beginnen wir, Zeugen zu sein. Und dann sagt er aber nicht nur in Jerusalem, nach Judäa, das ist die Provinz. Über den Ort hinaus. Es kann sein, dass einige von euch eingebunden sind in Vereine, Fußballvereine, Tanzvereine oder irgendeinen christlichen Verein, völlig egal. Sei ein Zeuge. Dann sagt er Samarien. Samarien, das war das angrenzende Nachbarland. Und die konnten sich einander nicht leiden. Und Jesus sagt, ich möchte, dass ihr zu denen geht, die ihr nicht leiden könnt. Und sie liebt und Zeuge seid. dahin, wo ihr normalerweise nicht hingehen würdet, um Zeuge sein. Hab mir jetzt das Wochenende am Dünenhof eine Geschichte, die ist mir hängen geblieben. Ich habe es zwei von euch erzählt am Tisch. Einer der Sprecher war Johannes Reime. Ich habe ihn vorher nie getroffen. Netter Kerl. Der ist auch in irgendeiner, er ist Professor Theologie und unterrichtet halt irgendwo. Und der ist in eine Kirchengemeinde eingebunden. Und die in Deutschland. Und die haben festgestellt, in und unsere Ortschaft wohnen so viele Kurden. Das sind nominale Moslems. Wie können wir die erreichen und lieben mit dem Wort Gottes? Jemand, der ein Moslem ist, wird nie in eine christliche Kirche gehen. Jetzt haben sie gedacht, was wir tun werden. Wir gehen zu diesen Kurden. Da gibt es auch einen Vertreter dieser Kurdengruppe da in verschiedenen Teilen Deutschlands. Da gingen sie hin und haben vorgeschlagen, lasst uns gemeinsam einen Abend verbringen. Einfach, um uns kennenzulernen. Ihr kocht für uns kurdisches Essen, wir kochen für euch deutsches Essen. Wir singen Lieder, ihr singt uns kurdische Lieder, wir singen euch deutsche Lieder. Und einfach zusammen. Und aus irgendeinem Grund haben sie die Kurden gedacht, ja, warum nicht? Sind ja ganz nette Leute, wenn sie uns schon einladen. Und als es begann, da war die Kurdenvertreterin, die hat dann zu diesem Mann gesagt, zum Johannes, wenn du versuchst, auch nur einen zu bekehren, dann hast du Probleme. Er hat gesagt, nein, das ist wohl meine. Und dann haben sie gegessen miteinander und so weiter. Und dann hat er gesagt, aber was ich tun möchte, ich möchte euch die Geschichte der Kurden erzählen. Und er ist Doktor, glaube ich, und er hat das ein bisschen studiert dann, die Geschichte der Kurden. Und hat ihnen erzählt, von wo sie herkommen. Und dass ihr Land, er hat so von Anfang begonnen, es begann schon mit den Meden. Die Meden sind eigentlich, die Kurden kommen von den Meden her. Und das waren die zweite Gruppe in der Apostelgeschichte, in deren Sprache sie die Jünger hörten. Also sie haben das Evangelium gehört. Die Meder, die dann die Kurden wurden, die haben Christus angenommen. Das war eine christliche Nation. Marco Polo, als er durchfuhr, bezeugte, dieses Land ist ein christliches Land. Und er hat ihnen die Geschichte erzählt, und dass sie ein vergessenes, von der Welt vergessenes Volk sind, denn es sind Millionen Kurden und sie haben kein eigenes Land. Und dass er mitfühlt mit ihnen. Und dass er gesagt hat, und wisst ihr warum? Er hat so gesagt, ihr wisst genau, warum ihr kein eigenes Land habt und wer daran eigentlich beteiligt ist. Und das war dann bewegend, weil er gesagt, die Vertreterin kam dann raus, nahm das Mikrofon und hat gesagt, ich habe heute zum ersten Mal verstanden, wir sind keine Moslems. Und vor ein paar Wochen haben sie den ersten Kurden getauft. Seht ihr, die Geschichte hat mich sehr motiviert, auch mal über unser konventionelles Evangelisieren, Missionieren hinauszugehen, Leute einfach erreichen, wo sie sind, nicht wo wir sie haben wollen. Und darum hat Jesus gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, Menschen lieben, sie ernst nehmen. Und dann sagt er noch, bis ans Ende der Welt. Nicht jeder von uns kann bis ans Ende der Welt gehen, aber jeder von uns kann involviert sein. Im Gebet, finanziell, durch Ermutigung, durch Zuspruch, indem man den Missionaren mal ein Bäckchen schickt oder was immer und sie ermutigt. Jeder Mensch ist ein Zeuge, jeder Christ ist ein Zeuge vielmehr. Und eigentlich ein Christ, der kein Zeuge ist, ist wie ein Feuer, das nicht brennt. Es ist ein Widerspruch in sich selbst. Und man muss auch verstehen, das Wort Zeuge, das kommt vom griechischen Wort Märtyrer, Martyrus. Wir dürfen nicht erwarten, dass wenn wir Zeugen sind, wir immer umarmt und verstanden werden. Wir werden auch Ablehnung erfahren als seine Zeugen und Anfechtung erfahren. Aber das ist okay. Bei uns ist ja auch relativ angenehm. Bei uns wird keiner umgebracht. Höchstens ausgelacht. Freunde, damit kann man doch leben. Stehe klar zu Jesus und liebe die Menschen. Und seht ihr, ich frage mich, was sehen Menschen, wenn sie mich sehen? Ich rede jetzt von den Menschen da draußen, ich habe keine Ahnung, wer euer Bürgermeister ist, euer Bäcker, euer Metzger, wer immer. Was sehen sie, wenn du in ihr Geschäft kommst? Sehen sie einen weltfremden Evangelikalen? Oder sehen sie jemand, der die Welt liebt? Das ist die Frage. Und es ist gut, darüber nachzudenken, vor Jesus zu gehen und ehrlich mit ihm darüber zu reden. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir für dein so gutes Wort. Ich danke dir, Herr, dass du nicht nur der bist, der alle Macht, Exousia, im Himmel und auf Erden hast, sondern du hast uns auch die Kraft des Heiligen Geistes verliehen, Dunamis, damit wir den Auftrag leben können, den du uns gegeben hast. Du bist, der den Auftrag gibt und uns befähigst, den Auftrag zu tun. Christus in uns. Ich danke dir dafür. Danke, dass nicht ich aus eigener Kraft versuchen muss, Zeuge zu sein. Nein, es ist die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Und so will ich lernen, Herr, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Mich immer daran zu erinnern, dazu habe ich Jesus. Und von dir zu hören, ja, dazu hast du mich. Und dann aus dieser Gemeinschaft mit dir, aus dieser Gemeinsamkeit heraus, mutig hinausgehen und Menschen lieben, da wo sie sind. Herr, welch ein Vorrecht es ist, dich zu kennen, mit dir leben und dich lieben zu lernen. Und darüber hinaus und wegen dir lernen die Menschen zu lieben. Uns zu lieben innerhalb der Gemeinde und die Nachbargemeinde. Den Fußballclub und den Tanzverein. Sie anzunehmen und zu lieben und wertzuschätzen. Und Zeuge zu sein. Herr, danke, dass du deine Gemeinde baust. Und wir dürfen die Zeugen sein. Amen.